Hallo zusammen und willkommen bei «Alles Blau», mittlerweile die 10. Episode mit dem bildenden Künstler Michael Günzburger, besser bekannt unter dem Kürzel Günz. Mein Name ist Garo Palla und das ist mein Podcast. Der Günz hat ein Atelier in Zürich, in einem Bürogebäude an der Kreuzung Militär-Langstrasse, an einer sehr berüchtigten Kreuzung. Er ist dort in einem Eckzimmer im 5. Stock und hat eine krasse Aussicht über die ganze Stadt. Wenn ihr dem Günz auf Social Media begegnet, dann seht ihr einen Mann in einem roten Cardigan mit langer Lockenmähne, mit einer geheimnisvollen Handstellung und einem Pelz über dem Arm. Es ist ein Porträt von Michelle Etlin, wo im Gespräch eine Brücke bildet zwischen dem Günz und seiner Faszination mit Haar, mit Fell, mit Pelz. Element, wo in seiner Arbeit immer wieder eine wichtige Rolle spielt. Wir schreiben heute den 3. März und morgen am Sonntag, 4. März, findet die Abstimmung statt zu der No-Billag-Initiative. Ich nehme an, alle Zuhörerinnen und Zuhörer aus der Schweiz wissen, um was es geht, wissen, wie wichtig das ist. Es scheint eine Art ein Paradox, weil ja mein Podcast ein unabhängiges Medium ist. Jedoch, wenn man genauer anschaut, ich bin zum Beispiel gefördert von der Stiftung für Radio und Kultur Schweiz und die Stiftung alimentiert sich zum Teil auch aus Billaggeldern. Sie ist auch abhängig davon, wie auch ganz viele Radio- und Fernsehstationen in der ganzen Schweiz. Durch das war es in letzter Zeit nicht immer ganz einfach gewesen, die Abstimmung auszublenden und ich bin extrem froh, morgen, wenn es einfach vorbei ist. Vielleicht ist es an dieser Stelle auch gerade wieder mal an der Zeit, allen meinen Unterstützerinnen und Unterstützern zu danken, nebst der Stiftung Radio und Kultur Schweiz, der Stiftung Temperatio, der Stiftung Netzetera Cultura, der Fachstelle Kultur von der Stadt Thalwil, Kulturstadt Zürich und natürlich am Andalus Liniger, wo mir seine Sprecherkabine zur Verfügung stellt. So, und jetzt aber ab in die Episode mit dem Michael Günzburger, mit dem Günz. Viel Spass! Ich komme später nochmal rein. Los geht's! Das CV hat mir geholfen, mich vorzubereiten und da hat mich zuallererst Wunder genommen. Das ist jetzt vielleicht eine indiskrete Frage, aber du bist zweifacher Vater und du hast dich entschieden, deine Kinder in deinem künstlerischen Lebenslauf aufzuführen. Und was sind da die Überlegungen dahinter gewesen?
Es gehört wieder zu. Es gehört zu meinem Lebenslauf dazu. Und es hat natürlich viele Diskussionen gegeben in den letzten Jahren, auch viele von Freundinnen, die ich gemerkt habe, die so diskutiert haben. Es war eine Karrierediskussion gewesen. Und ich hatte zum Glück den Stress nicht, dass ich müsste, dass mein CV mir wirklich würde so auseinandergenommen werden, dass mir das einen Job würde ermöglichen oder nicht, weil ich selbstständig bin. Aber, es ist wirklich diskutiert worden, von vielen, die ich kenne und die überlegt haben, soll ich Kinder reintun, würde mir das, weißt, hilft mir das überhaupt, oder hilft mir das, den Job zu bekommen, wenn sie nicht wissen, dass ich Kinder habe. Und ich habe das irgendwie total absurd gefunden. Und habe gefunden, das ist, ich tue meine Kinder rein, warum nicht?
Also die Diskussion hat stattgefunden und dann hast du entschieden, deine Kinder reinzutun, oder?
Genau. Mhm. Genau. Für mich war das wie noch wichtig, das Teil vom Stell von meinem Leben und warum so, also die CVs sind auch immer noch so eine schwierige Konstellation. Entweder ich habe eigentlich 2-3 verschiedene CVs bei mir auf dem Computer gespeichert. Einen, den ich würde an eine Hochschule schicken würde, wenn ich mich bewerbe. Einen, den ich würde für einen Stipendienwettbewerb rauslassen. Das sind unterschiedliche CVs und eigentlich sind die CVs, die an Stipendienwettbewerben rausgehen, das sind meistens nicht CVs, sondern das sind meistens Auflistungen von Ausstellungsaktivitäten.
Genau.
Für mich ist das nicht der CV. Der CV ist für mich gehört eigentlich noch ganz viel Angst dazu. Aber das Gefühl für das Bild von einer Person zu haben, dass dort drin steht, dass man 2 Kinder hat, dass man wohnt, das ist für mich Also eigentlich ist es wichtiger, dass drinsteht, dass ich zwei Kinder habe, als mein Heimatort schlussendlich.
Und du bist ja von Hinterkappelen bei Bern. Und ich musste das auf den Karten anschauen. Und das ist ein Vorort von Bern, das kann man so sagen, oder? Wenn man von Bern aus den Aare entlang, Richtung Westen, Richtung Wohlen,
genau,
fährt, dann ist es etwa auf halbem Weg nach Wohlen.
Genau, es ist Gemeinde Wohlen. Also es ist Gemeinde Wohlen. Und es ist 7 Kilometer vom Bahnhof Bern entfernt. Man muss einfach durch den Wald und über die Autobahn. Mhm. Und dann ist mir Lengasse und dann ist man am Bahnhof. Ja,
ja, und dann habe ich auch eine Bildersuche gemacht. Und aha, es ist recht speziell, weil es hat ja den Wald. Aha. Wie heisst der schon wieder?
Der Bremgartenwald.
Genau. Und am Waldrand hat es so ein Einfamilienhäuschen-Quartier. Und mehr wirklich im Talboden hat es eine riesige Ghetto-Siedlung. Wo bist du aufgewachsen?
Ich glaube, seit dem, was du Ghetto-Siedlung nennst. Also es hat ein paar Bauetappen dort in Hinterkappelen. Und es ist noch lustig, weil es ist zwischen 1969 und 1982 gebaut worden. Auf dem damaligen Kappelenfeld. Das war Bauernland. Und es ist in einer Aarenschlaufe. So wie Bern in einer Aarenschlaufe ist, ist auch Hinterkappelen in einer Aarenschlaufe. Und dort hat es, ich weiß nicht wie viel, 20, ich weiß nicht genau, 20 Blöcke, Wohnblöcke, davon 4 16-stöckige Hochhäuser, der Rest ist als 5 oder 6-stöckige Wohnblöcke, hat man dort als Spekulationsobjekt in die grüne Wiese rausgestellt. Und ja, dort bin ich aufgewachsen. Mhm. Und das war aber noch für Kinder recht gut gewesen, zum Aufwachsen, weil der Kappelenring, das ist, musst du dir vorstellen, das wirklich sind die Wohnblöcke. Und das war autofrei gewesen, es hat nur eine Straße rundherum gehabt, um den Fleck, also das ist, was ist das, 600, 700 Meter, jeweils in Richtung, also so ein, ist mehr ein Quadrat als ein Ring, aber es ist so eine grössere Fläche. Und als Kind dort aufzuwachsen, ist grossartig gewesen. Und das ist aber meine Eltern, sie haben den Erstbewohner gehört, also die sind dort hingezügelt, wo es, glaube ich, 2 oder 3 Blöcke auf dem freien Feld gehabt hat.
Das ist etwa wie das Loch, nein, das Lochergut ist ein bisschen älter, glaube ich, noch.
Ich weiß nicht, wenn das Lochergut ist.
Das ist 60er Jahre.
Ja. Es ist so 69. Mhm. Man merkt, es ist nicht besonders inspirierte Architektur. Mhm. Und man muss wirklich sehen, das ist eine gute Wohnung gewesen. Und es sind aber auch andere Leute angezogen, da hat es Leute gehabt, die Geld hatten. Das waren viele Beamte, es waren viele Leute mit guten Jobs. Das war eher etwas, es ist einfach, weil man aufs Land raus ist in dieser Zeit gewohnt, weil man mit der Agglomeration ist gewohnt und nicht in der Stadtzentrum
gewohnt. Genau, das waren Pendler, oder? Das ist wirklich dann so ein Vorort.
Suburbs, ja. Und da haben ein paar Bauern viel Geld gemacht, weil sie ihr Land natürlich verkaufen konnten. Und die Gemeinde hat viel Steuerzahler bekommen. Es waren ganz viele Sachen gewesen. Aber sie hat dann neben Hinterkappelen, neben diesen Blöcken, hat man auch die Almat gebaut. Das war eine der ersten verdichteten Siedlungen gewesen, wo man gebaut hat in der Schweiz, hat man mir gesagt. Dort hat es ja noch mal ein paar Leute gehabt und dann hat man weiter so verdichtete Siedlungen gebaut, dort am Fluss entlang. Und das hat schon schlussendlich, also es hat glaube ich heute noch 5-6'000 Leute, die in dem Hinterkappeln sind. Also das ist nicht ganz klein. Also
aber dann wahrscheinlich, weil du bist ja dort auch in Primarschule und in Sekundarschule.
Genau.
Und die haben wahrscheinlich müssen ein neues Schulhaus bauen für so viele genau. Kinder, die eigentlich aufs Mal zugezogen sind.
Ja, klar.
Dann bist du in einem Neubau dann auch in die Schule.
Ja, der ist schon. Das ist irgendwie Mitte 70er Jahre. Ja, ist man in die Primarschule gegangen. Ja. Also so ein Schulhaus ist so Mitte 70er, Anfang 80er ist das gewesen. Das hat man alles noch müssen entwickeln. Meine Eltern dort angezogen sind, ist noch der Migros-Wagen gekommen. Also hat es kein Einkaufszentrum gehabt. Und ich kann mich erinnern, noch als Kind, wie wir, das muss noch bis Ende 70er Jahre, muss der Migros-Wagen dort angekommen sein. Ich kann mich erinnern als Kind, wie wir dort einkaufen, die Migros-Artikel. Und ich kann mich erinnern, wie sie das Migros gebaut haben in Hinterkappelen und wie wir das als, das muss 1980 gewesen sein, wie wir das als Sechsjährige, wie ich dort gestanden bin, wie die Baugrube dort gestanden ist, wenn ich die Baugrube runtergeschaut habe, dachte, was machen die Leute für Löcher und so. Das ist wie so der Bau vom Migros in Hinterkappelen.
Und dann war das was gewesen? Ein 2M oder ein 3M?
Nein, es war ein 1M. Nein, es war nichts Grosses gewesen. Das ist wie so. Aber wie es halt so Grössenverhältnis als Kind, denke ich so, wow, was die für Löcher können graben. Mhm. Und was man aber muss sagen, weißt, Hingerkappel, du bist trotzdem, du bist im Wald gewesen, du bist im Grünen gewesen, wir sind am Fluss, also bist innerhalb, wir sind 5 Minuten zu Fuss Arare am Fluss im Grünen aussen gewesen und du hast schon mein Buch da, neben dir liegen, das Foto hinten drauf, das ist der Blick vom Balkon von meinen Eltern. Das ist, ich habe extrem mit einem wahnsinnig schönen Ausblick, mit einer wahnsinnig schönen Aussicht aufgewachsen.
Und deine Eltern wohnen bis heute dort?
Die sind immer noch in der Wohnung, ja. Genau.
Super.
Ja.
Aber sind Mietwohnungen oder
Eigentumswohnungen?
Okay. Ja. Cool. Genau. Und dann, was mir auch noch, weil ich habe wirklich so dein CV auseinandergenommen. Ja. Du bist nach der Sekundarschule, hast du den gestalterischen Vorkurs gemacht, in Bern. Und dort nehme ich an, hast du auch noch daheim gewohnt? Da bist du ja noch, was bist du da, so
16 gewesen, ja. Ja.
Und nachher hast du aber nicht eine Fachklasse gemacht, sondern du hast dann Primarlehrerausbildung gemacht.
Genau.
Hast du den Wunsch gehabt, Lehrer zu werden? Oder ist das eine Art so eine Sicherheit gewesen?
Ja, das war vieles gewesen. Ich meine, ich habe den Vorkurs gemacht und ich wollte unbedingt Grafiker werden. Und habe den Vorkurs gemacht und habe gedacht, was könnte ich machen mit diesen Fachklassenlehrstellen. Habe ich nicht auf Anhieb gefunden. Bei der Fachklasse für Grafik bin ich in der Prüfung irgendwie weitergekommen und das so recht eine grosse eine kleine Anzahl von Leuten, die sie aufgenommen haben. Und ich bin dann, glaube ich, irgendwo auf so einem Wartelistenplatz gelandet und sie haben mir dann im Gespräch gesagt, willst du nicht gescheiter Keramiker werden? Und dann dachte ich, ja gut, jetzt gehe ich noch Keramikfachklasse anschauen, die im gleichen Gebäude war, in Bern, im damaligen Schulgestaltung. Und dann bin ich zu den Keramikern und habe dort auch eine Art Prüfung gemacht und die haben mir dann gesagt, ja, willst du nicht gescheiter Grafiker werden? Und schlussendlich habe ich nichts von dem gemacht und habe wie müssen, es war ein rechter Frust gewesen. Sie sagen, so als 16-Jähriger, das hat mich total von dabei gehauen, dass ich mit 16 nichts hatte, wo ich konnte, weder eine Ausbildung noch einen Job, wo ich irgendetwas machen konnte. Und konnte zum Glück meine Eltern dazu bringen, aber sie mussten ja nicht so viel müssen wirklich drücken, dass ich das Zwischenjahr machen kann, wo ich Jazzschule angefangen, ich habe schon damals relativ viel Musik gemacht, irgendwie bis halbzehn an der allgemeinen Schule gewesen, Jazzschule, habe viel Zeichnungskurse gemacht und dann vor allem einfach mal ausgeschlafen, ich glaube einfach ein halbes Jahr geschlafen, hatte dann eine Grafikerlehrstelle gefunden, oder hat eine Grafikerlehrstelle gefunden im Freiburgischen, Fachklasse hat irgendwie immer noch nicht geklappt, aber ich habe noch gemerkt, ich will gerne noch mal eine Ladung Allgemeinbildung. Und Lehrer sein hat mir eigentlich noch gefallen. Oder ich habe gedacht, warum nicht? Und damals hat es die Lehrerseminare noch gegeben, wo ja eigentlich einfach eine Mittelschule war mit einer angehängten Berufsbildung dran. Und das ist mir eigentlich recht gelegen gekommen, obwohl der ins Lehrerseminar zu gehen selber ist. Das hat mir also die ersten 2 Jahre habe ich so hart gefunden, weil ich habe mir in diesem Jahr einfach angewöhnt, mich selber zu organisieren, mir selber meine Sachen zu erledigen. Wenn ich etwas lernen musste, dann bin ich einfach die Leute fragen. Also das war recht wichtig, dass ich dort ein Jahr können, selber mich anfangen organisieren. Und das Lehrerseminar habe ich dann schlussendlich irgendwann entschieden, jetzt machst du es. Und dann habe ich das durchgezogen. Aber das sind 5 Jahre. Das war also 5 Jahre dranbleiben. Ja.
Und nachher hast du mal als Lehrer gearbeitet?
Kurz 2 Jahre als Stellvertreter im Quartier, wo ich gewohnt habe. Damals in Lengasse gewohnt. In Bern und im Schulhaus, das nebenan war, konnte ich Stellvertretungen machen und bin dann wie so ein bisschen zum Springer geworden für das Schulhaus. Das heisst, die haben mir angerufen, zum Teil morgen um 6 Uhr, von «Oh, ist jemand krank, kannst du in einer Stunde dort stehen?» Und weil ich nebenan gewohnt habe, ist das auch gegangen, mit dem Resultat, dass ich mit der Zeit alle Kinder kennt habe von diesem Quartier, dass ich aber alle Lehrer kennt habe, aber dass ich natürlich auch die Eltern kennt habe im Quartier. Und ich bin, was bin ich gewesen, 24, ich wollte einfach noch anders in dem Moment dort. Irgendwie wollte ich vor das Mikro hocken und einen Joint rauchen. Und das kannst du natürlich nicht.
Das kannst du nicht als Lehrer. Hey, und hast du auch Zeichnungsunterricht gegeben, oder? Nehme ich an, als Primarlehrer. Oder ist das eine andere
wenig,
Person?
Wenig, ja viel. Nein, ich habe nicht so viel Zeichnung gegeben. Ich habe alles Mögliche gegeben. Mathe gegeben. Ich habe aber auch so Chemie, Physik für Naturwissenschaften unterrichtet. Zeugs, die ich heute nachschauen müsste, die ich jetzt auch nicht mehr so griffbereit hätte. was dann zum Teil zu komischen Situationen geführt hat. Ich meine, ich war eben 24, zum Teil so 10. Schuljahr oder so Fortbildungsklasse oder Vorbildungsklasse für pflegerische Pflegeberufe unterrichtet. Und dort sind zum Teil die Schüler oder die Studenten sind vielleicht 3-4 Jahre jünger gewesen als ich. Und da musste ich mir recht klar werden, was ich dort mache. Also weißt du, in was für einer Position dass ich mir dort bin? Es sind echt lustige Situationen gegeben, denen, wo du etwas unterrichtet, wenn du dich dann am Abend im Ausgang wieder triffst, in einer ganz anderen Konstellation. Es hat wie so eine Konstellation gehabt. Ja, schlussendlich habe ich ja aufgehört zu arbeiten als Lehrer, in dem Moment, wo man mir eine feste Stelle angeboten hat, habe ich gemerkt, das geht.
Jetzt müsstest du dich richtig entscheiden.
Und ja, also
dann hast
das wäre...
entschieden.
Ja, das wäre, weißt du, das wäre die gewählte Lehrerstelle, das ist eine auf Lebenszeit bist
ja
gewählt.
Ja.
Und das hat man mit, was bin ich damals, 25, das hat man, wir sind in Harzberg gestanden, das nicht wollen. Und hatte auch gezügelt, also bin auf Biel gezügelt und habe mich angefangen nach anderen Jobs umschauen, wo ich mich irgendwie anders kann, wo ich mich anders können organisieren.
Du, apropos Harz, Berg gestanden, sind deine Haare eigentlich jetzt immer noch so lang wie auf dem Foto?
Sie sind länger. Ja, sie müssen etwa 5 cm länger sein.
Und wie oft
waschst du es
denn? Ja, mach mal
auf. Wie oft sie sie waschen? Einmal pro Woche. Okay. So. Jetzt habe ich sie, glaube ich, länger nicht mehr gewaschen.
Hey, wer hat das Foto gemacht auf deiner Website?
Michelle Etlin. Das war das Geburtstagsgeschenk.
Das ist toll.
Von ihr. Und also sie hat mir ein Porträt geschenkt und die Inszenierung ist von mir und sie hat es natürlich auch noch so feintunet mit der Inszenierung und ich habe natürlich auch einfach ewig gefunden, ich habe das Porträt vom Dürer gefunden, das Selbstporträt und weil es sowieso immer so Verbindungen gegeben hat mit den Arbeiten zum Türen. Das ist jetzt einfach super lustig und hat das nachher lose nachgestellt. Aber es ist gut. Also das Foto von der Michelle ist grossartig, wie sie das dann schlussendlich so rausgebracht hat. Das ist super.
Also bevor wir, weil eben vor dem Pelz sind irgendwie die Haare gewesen. Und also du bist ja vielleicht zuallererst als Künstler bist du ein Zeichner.
Mhm.
Und der Zeichenstrich und das Haar, da besteht ja schon eine gewisse Verbindung oder auch eine Assoziation. Und was hat das auf sich mit deiner... Was interessiert dich an dem Haar?
Es interessiert mich natürlich das Haar an sich als Werkzeug, wie als Objekt selber. Also das kann Werkzeug wie Werk sein. Das kann aber genauso... Ich habe gerne Sachen, die geladen sind, die verschiedene Ladungen mit sich tragen. Und du hast auch, jeder hat Haar. Sogar die Pflanzen haben zum Teil Haar. Und vor allem die meisten Lebewesen haben irgendwelche Härli, wenn nicht sogar ein Fell oder ein Pelz. Darum ist das natürlich auch aufgeladen, würde die einen sagen, nimm das, blonde Haare sind das, dunkle Haare sind das, viel Haare sind das, Krusel sind das, du verlierst dich total drin. Das ist eigentlich ein grosses Thema, aber trotzdem gibt es das Objekt, wofür das alles steht. Und mit dem zu arbeiten, mit so solchen Objekten zu arbeiten, das gefällt mir als Ansatzpunkt für Kunst zu machen, weil man ist in einem Spannungsfeld oder man kann sich so in Spannungsfelder reinsetzen, wo die Leute wahnsinnig viel Vorwissen oder wo wahnsinnig viel Vorwissen rum ist und die Assoziationen sich können vermischen. Und das finde ich interessanter, dass Kunst oder dass wenn man wirklich auf das Objekt geht oder wenn man auf die Produktion von einem Objekt geht, wirklich kann zwischen ganz vielen verschiedenen Ideen vermitteln oder Brücken schlagen zwischen vielen verschiedenen Ideen. Oder dass man über ein Objekt ganz viele, die von ganz unterschiedlichen Ansatzpunkten herkommen, können über etwas reden.
Genau, und du kannst wirklich spielen mit dem, mit diesen Assoziationen. Mir ist das geblieben, als ich dich im Atelier besucht habe, hast du mir gesagt, ich weiss nicht, ob wir einen guten Bogen gelingt. Aber du stehst jetzt vor dem Abschluss eigentlich von einer grossen mehrjährigen Arbeit, eine siebenjährige Arbeit, wo du dich mit dem Abdrucken von verschiedenen Tierkörpern befasst hast. Ich glaube, du bist auch sehr bekannt für diese Arbeit. Das ist relativ spektakulär, weil das zum Teil Unterfangen gewesen sind. Du hast zum Beispiel so grosse Tiere wie ein Kalb auf Druckplatten gelegt oder dann als letztes eben sogar ein Eisbär. Und du hast mir erzählt im Atelier von der sehr starken Bedeutungskraft vom Tier Eisbär. Und möchtest du vielleicht ein bisschen über das reden?
Über einen Eisbär reden?
Ja, oder allgemein, also vielleicht, weil die Tiere, die hast du ja nicht völlig beliebig ausgewählt. Mhm. Welche Tiere, dass du möchtest abbilden, abdrucken.
Das ist es gewesen. Ja.
Auf Druckplatte legen.
Ich muss gerade einen Ansatzpunkt finden. Mhm. Das ist eines von diesen Themen, die ich merke, aber wenn ich über den Eisbär rede oder über die ganze Serie rede, das hat immer so ein bisschen manchmal ist es einfach ein Totschläger, der wie zu stark ist. Mhm. Und ich muss wie sagen, die ganze Serie, die ich da gemacht habe, seit 2010, ist für mich die Serie das, was wichtig ist. Mhm. Für mich ist der Prozess wichtig.
Genau.
Und es war aber auch wichtig, ein Ziel sich zu setzen. Wo geht man hin? Und ich habe mir dort den Eisbär als Ziel gesetzt. Genau aus dem Grund, wie ich vorher vom Haar geredet habe. Ein Eisbär ist eine wahnsinnige Projektionsfläche. Das kann so mit so eben Pin-up von der Klimaerwärmung. Das kann aber auch sein, man kann sagen, es ist die Spitze von der Nahrungskette. Ich muss schlussendlich aber auch sagen, es ist ein Tier, wo man extrem wenig darüber weiss, sogar in der Forschung. Andere, die es einfach nur herzig finden. Dann gibt es ja die Kinderbücher und es ist lustig, wie es etwas ist, wo ganz vielen Orten vorkommt, wo man sich probiert in die Nähe oder wo man so mit Bildern von diesem Tier spielt, wo wir hier in unseren Breitengraden, wir haben eigentlich nichts mit diesen Viechern zu tun. Mhm. Hier leben keine Eisbären, ausser in Zoos. Und das finde ich relativ mässig lustig, wenn man einen Eisbär im Zoo hat. Aber das hat so eine Ladung, das Viech. Und das merkt man auch, es kommt relativ häufig in der Kunst oder in anderen Sachen vor. Viele Künstler, die mit Bildern arbeiten, irgendwie häufig, oder die zum Teil so Suchbilder oder Archive oder Sammlungen Sachen vornehmen, da kommt immer wieder mal ein Eisbär vor. Und ich habe aber keinen Künstler kennengelernt, der wirklich sonst selber auch einen Eisbär in der Hand hatte. Es gibt relativ, also, das war wie so ein Ding, ich wollte das Zeug selber in den Fingern haben, ich wollte wissen, wie das ist, wenn man das anlenkt. Und das hat mich schlussendlich auch getrieben, in dem Ganzen die Serie fertigzustellen. Und es ist schlussendlich auch mit viel Glück zustande gekommen, weil ich habe mir auch ganz klare ethische Richtlinien aufbauen, wobei die ich auch erst zuerst finden. Also die ganze Serie, die ganzen 12 Tiere, die ich gedruckt habe, das sind immer technische Entwicklungen, also es sind immer technische Versuche gewesen, warum das ich ein Tier gedruckt habe. Also Technik entwickeln, wie druckt man überhaupt ein Tier von der Grösse, wie ein Eisbär, darum drucke ich ein Kalb, weil das hat eine ähnliche Grösse. Es hat zum Teil Tiere gehabt, wo ich einfach die Physis von einem Eisbär die Physis von einem Bär probiere herauszufinden. Den Braunbär habe ich gedruckt. Ich einfach mal schauen, wie lenkt man einen Braunbär, also wie lenkt man einen Bär überhaupt an, wie lüpft man den um, wie drückt man den um. Dann hat es aber andere Tiere gehabt, wie ein Hund, der Hund von der norwegischen Eisbärenforschungsgruppe. Den habe ich nicht eingedruckt, den habe ich sie gedruckt.
Ist das ein Schlittenhund gewesen?
Nein, das ist ein Entenjagdhund. Lüde. Die Lüde ist, die kann sich totstellen. Also das ist das einzige Tier, das ich lebendig bei vollem Bewusstsein gedruckt habe. Also nicht ich, sondern eben der Jon und der Morten, die beiden von der Eisbärenforschungsgruppe, die ich mit ihnen geredet habe, die ich extra auf Tromsø geflogen bin, für mein Projekt vorzustellen. Und ich wusste, wenn ich jetzt denen erzähle und rede, wenn ich denen probiere zu erzählen, was wir mit dem Tier machen, was wir mit dem Eisbär machen, dann schnurre ich mein Elend.
Am besten nehmen wir jetzt den Hund.
Und habe gesagt, könnten wir nicht irgendein Tier geben und wir drucken, also ich habe natürlich das Material mitgenommen. Und sie haben gefunden, ja, unseren Hund, den machen wir. Ich hätte erwartet, dass sie irgendein Rentier aus der Gefriere rausnehmen, aber nein, sie haben ihren Hund genommen. Und dann haben sie unter meiner Anleitung den Hund gedruckt. Und einfach im Wissen darum, dass wenn sie das mal gemacht haben, dann würden sie, also die haben ja sofort verstanden, was sie machen wollen. Und ab dem Moment hatte ich überhaupt den Zugang zu der Regierung von Spitzbergen, wo man schlussendlich das ermöglicht hat, also zum Gouverneur von Spitzbergen, wo man das ermöglicht hat, dass ich den Eisberg abdrucken konnte. Ich habe ziemlich bald mal entschieden, dass ich nicht einen Eisberg schiessen will, für meine Zwecke, dass ich auch nicht wirklich mit einem Jäger mitgehen will, dass es mir wie so... Es gibt Eisbärenjagd, das ist auch nicht grundsätzlich ethisch problematisch, wenn man schaut, was für andere Tiere gejagt werden. Also die Jagd ist nicht das Problem für einen Eisbär. In Zürich-Lot ist das Problem für einen Eisbär, weil es geht um Klimaerwärmung schlussendlich. Aber Jagd, es gibt genug
Eisbären. Was werden Bären getötet, die zu viele Tiere erlegen? Oder was sind die Gründe, wieso man einen Eisbär muss abschiessen?
In Kanada die First Nation, also die Inuit, haben relativ viel Sonderrecht und Unabhängigkeitsrecht sich gesichert in den letzten Jahren. Und das eine davon ist, dass sie traditionelle Jagd dürfen betreiben. Und dort gehört die Jagd nach Eisbären gehört dazu. Weil man hat schlussendlich die Materialien, die von den Eisbären gehabt, die hat man gebraucht, traditionellerweise hat man die gebraucht, um aus dem Fell hat man Hosen gemacht, aus dem Fett hat man die Lederriemen auf den Schlitten eingefettet, das Fleisch hat man gegessen. Ausser die Leber, die darfst du nicht essen, die bringt sogar die Schlittenhunde um. Die ist irgendwie voll Vitamin A, die muss total giftig sein. Aber sonst kann man so ziemlich alles brauchen von diesen Eisbären. Jetzt habe ich den Faden verloren.
Mach nichts. es ist darum gegangen, dass du eben hast wollen, zuerst... Also, dass du hast wollen, auch das spüren und darum, um diesen zwei Forschern erklären, was du machen willst.
Genau.
Hast du gefunden, am besten gehen wir gerade von irgendeinem Testtier.
Genau. Auf. Ich glaube, es geht ums Anlängen. Also, ich lehre, beim Machen lehre ich einfach total viel vom Anlängen, weil du kannst dir schon vorstellen, wie du etwas machen willst. Aber wenn du das Material in den Fingern hast, hast du einfach einen riesen Widerstand. Und ich finde, als Thema in der Kunst finde ich das extrem ein interessantes Spannungsfeld eigentlich, nämlich was man sich vorstellt zu machen. Und da ist man mehr im, oder wo man so nach Erklärungen sucht, wo man mehr im Bereich von der Sprache oder von der Philosophie ist. Die Spannung zu der Erfahrung von der Berührung, nämlich wenn man etwas anlenkt, was gibt es für einen Widerstand, wie tut das ein Werk nochmal beeinflussen? Und was rauskommt, ist meistens ja eine Mischung von beidem. Und darum, Kunstproduktion ist immer ein Gemeinsames gewesen zwischen einer künstlerischen Idee und einer Werkstatt. Aber und es ist schon früher so gewesen, dass Kunst nie, oder es ist schon früher so gewesen, dass man immer Werkstätten gehabt, wo die Leute zusammen ein Werk produziert haben. Es gibt genug Beispiele.
Hey, aber das ist mega spannend, weil mein letzter Gast ist ein Tänzer, der Rafał Bierzynski. Und er befasst sich intensiv mit dem Thema Berührung. Und er hat gesagt, also er hat unter anderem hat er eben gesagt, immer wenn du jemanden berührst, wirst du ja auch berührt. Und das finde ich jetzt extrem schön, wie du das gesagt hast, weil du langst ja die Tiere an, also jetzt gut, der Hund, der war bei vollem Bewusstsein gewesen, aber das sind ja oft, würde man ja eigentlich traditionellerweise sagen, du bist der aktive Teil und die Leute, die mitarbeiten, ihr seid der aktive Teil und das Tier ist eigentlich einfach so eine passive Masse. Aber das ist ja in Tat und Wahrheit überhaupt nicht so. Weil wenn du mit dieser Berührung, macht sie auch etwas mit dir. Und das hat mir sehr gut gefallen, auch was du beschreibst, mit deinem Interesse am Prozess. Mhm. Und dass wirklich, wenn du an eine Arbeit angehst, dass wirklich sehr oft der Ausgang offen ist. Also das ist nicht eine Koketterie, sondern du lässt dich gern vom Prozess beeinflussen. Mhm. Also du hast mir ein bisschen erzählt von der Druckerei Wolfensberger, wo du wirklich dann auch in einem Dialog stehst mit dem Drucker. Mhm. Und wo ihr auch vor Ort Sachen ausprobiert. Aber hat es dann zum Beispiel jetzt bei diesen Tierabdrücken, die du gemacht hast, hat es dort einen Moment gegeben, wo du wie eben durch das, dass du vielleicht anhand von einem Tier etwas, eine Erfahrung gesammelt hast, dass du dann hast deine Strategie wieder neu gedacht oder dass du wie deinen Plan vielleicht umgestaltet hast? Oder?
Ja, dauernd. Also ich habe gut, jetzt rede ich gleich die ganze Zeit über einen Eisbär, aber es hat, ich habe immer probiert, mir herauszufinden, was heisst es technisch, was sind die technischen Bedingungen, die ich muss können erfüllen, für den Eisbär abzudrücken. Und so ein bisschen stellst du das Worst-Case-Szenario auf, und das Worst-Case-Szenario ist im Dunkeln, also in Polarnacht bei Minustemperaturen, im Tiefschnee mit Wind, einen betäubten Eisbär zu drücken, wo 700 Kilo schwer ist und du weisst, der wacht in 20 Minuten wieder auf. Das ist so das Worst-Case-Szenario, weil das hätte irgendwie für mich geheissen. Ich brauche geheizte Druckplatte, ich arbeite mit Fett, bei Minustemperaturen kannst du nichts haben. Ich müsste geheizte Druckplatte haben, ich müsste Flutlicht haben, damit man überhaupt etwas sieht. Ich müsste Helikopter haben, für den Bär herumzulüpfen. Ich müsste das Geschirr haben, das ich den Bär anlegen könnte, um überhaupt mit dem Helikopter auf Druckplatten raufzulüpfen. Ich muss eine Schneeausrüstung haben für mich, ich muss einen Helikopter mieten. Das sind also Fragen,
also wie bei einem Filmdreh zum Beispiel, an einem total abgelegenen Ort.
Oder? Ja, und das ist es. Und die Bären sind in diesen Orten. Also darum weiss man so wenig über die Bären. Es ist ganz einfach. Es ist ein unheuren Aufwand, an die Viecher heranzukommen, wenn du so eine freie Wildbahn hast. Es ist weit im Norden und der Norden ist, was ich jetzt gemerkt habe, recht gross. Und Das sind immer so technische Voraussetzungen gewesen, die ich habe probiert herauszufinden. Und natürlich ist dann ein Braunbär im Dauhölzli rumlüpfen, wo mich der Direktor wirklich extrem unterstützend war, aber es ist mir auch klar gewesen, ich wollte nicht, dass sie den Braunbär extra für mich betäuben. Hat mir dann halt angerufen an einem Tag und gesagt, schau, am 9. Oktober bist du da, hast du eine Viertelstunde Zeit und dann wacht er auf. Es war echt eine gute Übung für mich, dort mich so gut vorzubereiten, dass wir den Bär in dieser Viertelstunde drücken können, weil ich nicht wollte mit einem lebenden Bär, wo irgendwie die Füße zusammengebunden sind, im gleichen Gehege. Also ich wollte einfach gefunden, eben, ich habe zwei Kinder, ich
muss mich nicht umbringen. Und mit wie vielen Personen sind ihr da gewesen?
Wir sind zu zweit gekommen, was so die drucktechnische Seite war. Dann hat es aber neben dem Bär haben wir die Füße zusammengebunden, Steckt zwischendurch, gelüpft.
Wie schwer ist denn der?
180 Kilo. Also, und das waren drei Leute vorne, drei Leute hinten gewesen, plus jemand den Kopf gehabt. Und.
Nein,
es war super gewesen. Also, du kommst in so Situationen rein.
Aber das Teilhölzli, ist das der Bärengraben, oder?
Gehört zum gleichen, nein. Das Teilhölzli, die Masche, die ich abgedruckt habe, war ein Geschenk vom damals russischer Präsident Medvedev von der Stadt Bern, der auf Staatsbesuch der Stadt Bern zwei Bären geschenkt hat, zwei Bärli geschenkt hat, Mischa und Mascha, Brüder und Schwester, und die hat man dann im gleichen Gehege gepasst. Gehege hat er auch noch mitgeschenkt. Die haben recht ein stattliches Gehege dort in dem Tierpark, und ist aber recht unnatürlich für Bären, Brüder und Schwester im Gehege zu gehen. Sie haben nämlich es hat wie Inzest Kind gegeben, logischerweise. Und das sind dann das ist dann der Presse geschleppt worden vor etwa 2 oder 3 Jahren. Die haben natürlich nachher gleich Kind gehabt. Also man hat zwar probiert, Mascha zu sterilisieren, darum.
Und sie trennen, wäre das wie
der müsste ein neues Gehege bauen. Das kann sich wieder niemand leisten. Es ist schwierig, Bären in den Zoos zu behalten, weil es ist wahnsinnig aufwendig. Also
ja, aber du kannst einfach eine Trennwand machen.
Nein, aber die brauchen Raum. Die brauchen Raum, die Viecher. Das ist wie eigentlich so grosse Tiere in den Zoos zu behalten. Das ist sowieso schon fragwürdig. Also es ist wie, da muss man schon wissen, dass der Zoo für gewisse Tiere muss gehen, aber für andere Tiere muss, ist es einfach ein bisschen eine blöde Idee. Meine, die Institution vom Zoo kommt ja gleichzeitig auf wie die Museen, wie die Kunstmuseen. Es ist ja, und es ist sogar strukturell gleich. Du hast, jetzt in Bern gibt es den Bergkurator. Also, was soll ich sagen, der Bergkurator ist mir das erste Mal aufgefallen, in Bern dort, als ich gesagt habe, jetzt kannst du mit dem Bergkurator reden. Und dann habe ich gedacht, der Bergkurator, das ist wie so, es ist klar, dort ist das Wort von Pflege natürlich nochmal ganz anders drin verwurzelt als im Museum. Aber im Museum ist auch Kuratoren. Und der Seehundkurator ist der Seehundkurator. Aber du merkst dort, wie das sind Institutionen, die aus dem Gleichen rauskommen, nämlich, dass man etwas zeigt. Es hat so eine Bildungsidee dahinter, dass man die Sachen zugänglich macht. Im Kunstmuseum zeigt man Kunst, im Zoo zeigt man Tiere, zeigt man lebende Tiere. Und
und dann operieren die auch oft mit der gleichen Sprache dann.
Ja, ja, also nein, ich glaube, das ist die Nähe von der Entstehung von den Institutionen, die interessant ist. In dem Sinne, also darum hat es die Nähe auch von der Benennung der Jobs. Genau. Aber jetzt bin ich abgedriftet von der Mascha. Mischa und Mascha hatten ein Kind gehabt und Mischa hat nachher die kleinen Kinder von denen hat er natürlich vor Publikum umgebracht, beziehungsweise so grob mit ihnen gespielt, weil er eifersüchtig war, weil er auf zwar nicht die Aufmerksamkeit hatte von seiner Schwester, der Mascha. Und ist darum auf die kleinen Bärli los. Und es ist natürlich das Riesenjahr, die Tiere schlussendlich, also jede Kleine schlussendlich müssen abtun. Weil es einfach nicht gegangen ist. Also, so eine Zootragödie, wie man sie viel häufiger schreiben kann. Knoten, Eisbär ist ja ist fast Shakespeare-mässig, irgendwie, wenn man schaut, wie der, was ist genau, man kann es so zusammenfassen, man kann sagen, er ist auf die Welt gekommen, Geschwister ist gestorben bei Geburt, Mutter hat ihn verstoßen. Dann ist er von einem Tierpfleger aufgezogen worden, der ist, wo der Knutjährig war, ist der Tierpfleger gestorben. Dann haben sie ihn mit der Mutter und der Tante ins Gehege hinein, die haben ihn gemobbt, bis er schlussendlich eine Hirnentzündung hatte und die motorische Kontrolle verloren hat und ins Wasser hineingeht ist und vertrunken ist. Das ist so.
Aber erzähl noch, also dann war Mascha noch 15 Minuten bewusstlos gewesen.
Aha.
Und ihr habt in dieser kurzen Zeit können den Abdruck machen.
Genau, wir hatten ein bisschen geübt.
Du musst sie einfetten, oder?
Das Verfahren ist so, dass man das Tier lüpft. Mhm. Also, dass man das Tier auflüpft. Und ich habe vorbereitet, habe immer eine Fläche, meistens eine Plastikfolie, die mit einer ganz dünnen Schicht Fett ausgestrichen ist. Dort legst du das Tier drauf und lüpfst es wieder weg. Und dann bleibt ein bisschen Fett an diesem Haar kleben. Und nachher nehme ich eine saubere Folie oder ein Lithostein, je nachdem, was möglich ist. Bei den Tieren ist natürlich von der Größe her, kannst du nicht mit einem Lithostein arbeiten, weil die sind meistens die Steine zu klein. Und dann lässt du das Tier auf die Folie drauf und wieder weg. Also es ist wie ein Abstempel, es ist wie ein Fingerabdruck. Mhm. Ein Detektiv, der einen Fingerabdruck sucht, das ist eine Fettspur, die man mit einem Pulver schlussendlich sichtbar macht. Und wenn ich einen Fettabdruck auf einer Folie habe, dann tue ich Pigment drüber werfen oder drüber besseln, wo nachher am Fett kleben bleibt.
Aber wenn man die Drücke anschaut, du hast zum Beispiel, ich sage jetzt das einfach für die Hörerinnen und Hörer, es gibt zum Beispiel einen Hase, es gibt einen Biber, es gibt einen, ist es ein Wolf oder ein Fuchs?
Es gibt einen Wolf und es gibt einen Fuchsschwanz, ja.
Genau, der Fuchsschwanz, der Wolf, das Kalb, der Eisbär, der Braunbär.
Mascha, die Braunbärin.
Also intuitiv hätte ich jetzt gedacht, je schwerer das Tier ist, desto intensiver wird der Abdruck. Weil zum Beispiel, eben, wenn du das nur schon aufs Fett legst, wenn da eine gewisse Masse auf das Fett kommt, dann stellt man sich doch vor, dann nimmt das Fell auch mehr Fett auf. Und nachher gibt es entsprechend auf dem Abdruck, auf der Folie, gibt es wie einen intensiveren Abdruck. Aber das ist jetzt mir nicht so, ich habe es nicht so empfunden, wenn ich dann die Drücke anschaue, dass unbedingt die schweren Tiere dann wie dunkler sind als die leichten. Oder der das Fasan, das ist ja sehr leicht, das Tier.
Das ist sehr leicht, ja. Das hat immer... Man hat so das Gefühl, das würde ja alles konsistent durchgehen. Aber das hat so viele Nebenbedingungen, die schlussendlich das Bild total prägen. Also ein Fasan, das war im Sommer, da ist das Fett weich, da geht das relativ gut. Da habe ich auch ein bisschen... Da habe ich vielleicht noch eins nachgedrückt. Mascha ist uns irgendwie dreimal aus dem Geschirr rausgefallen, wo wir sie lüpfen wollten. Und schlussendlich ist es noch interessant, dass die toten Tiere im Druck fast lebiger ausgesehen haben als die lebenden Tiere, weil sie wie entspannt gelegen sind in der Druckfläche. Und es hat so viel
Temperatur spielt. Zum Beispiel, der Hase kommt mir mega tot vor. Ist der lebendig?
Nein, der hat nicht mal mehr in der Reihe gehabt. Der hat nur noch. Den habe ich vom Tierpräparator geholt. Der war überhaupt nicht lebendig. Den haben wir auch durch die Presse durchgedrückt. Das ist jetzt nicht etwas, was mit Eigengewicht. Das ist nicht etwas, was mit Eigengewicht gedrückt hat. Es ist aber alles voll von so tierischen Teil. Weißt? Das ist etwas, was man seit dem Projekt auffällt. Es hat überall. Wir hocken da beide mit Lederschuhen. Das ist so eine Abhängigkeit von Produkten, von tierischen Materialien. Und die einzige Alternative, die wir haben, sind Pflanzen, wo einfach manchmal die Qualität zu wenig gut ist, was man eigentlich braucht. Also ich meine, ich finde nach wie vor nichts, was besser ist als Wolle zum Tragen. Und im Winter auch. Oder Erdölprodukt, das schießt mich eigentlich auch an. Und ehrlich gesagt, lieber ein Tierfell als ein Plastikmantel schlussendlich. Nicht, dass ich jetzt, das ist nicht ein Plädoyer für Tierfarmen, für Fellfarmen, aber ich habe zum Beispiel kein Problem mit Fellmänteln, wo man, also ich habe ein Problem damit mit Massentierhaltung, muss ich so sagen. Aber man muss sich einfach auch bewusst sein, dass solange wir Tier essen, ist in einem Zeitalter, wo alle nachher irgendwie alles zu Teil lesen und finden, man muss doch jetzt alles vom Viech essen, finde ich, dann musst du halt irgendwie auch, dann musst du das Fell vom Viech auch noch brauchen. Ja, das kannst du auch nicht. Aber man kommt auch da, es ist auch wieder ein wahnsinnig aufgeladenes Thema, und man kommt auch da vom 100. bis 1000. und es ist vor allem einfach immer wahnsinnig widersprüchlich. Und dort musst du einfach eine Position, also ich habe dort für mich jetzt auch durch das ganze Projekt eine Position gefunden, was ich will, was ich nicht will, wie ich mit diesen Sachen umgehe.
Bist du jemals angefindet worden von Tierschutzorganisationen oder?
Ja, es hat schon ein paar Momente gegeben, also jetzt nicht Tierschutzorganisationen, also Peter ist mir noch nicht auf der Matte gestanden, aber das sind ja Leute, die vor allem, also gut, nee, nicht über Peter reden, es hat einen Moment gegeben, wo ich das Projekt vorgestellt habe, wo Leute wirklich gefunden haben, was nimmst du dir raus, einen Eisbär für Kunst einzusetzen, also zu brauchen, für warum würdest du einen Eisbär umbringen? Und dort bin ich wie noch nicht sicher gewesen, ob ich bereit wäre, zum Beispiel mit einem Jäger zu gehen. Und ich habe gefunden, hey, was willst du jetzt mit einem Eisbär? Also, weißt du, was für einen Aufwand betreibst du von hier aus überhaupt, für irgendwie zu einem Eisbär zu kommen? Das war so das Ding. Und das andere ist, wo ich mit ein paar Leuten, die im Norden von Kanada, bei Inuit selber, was soll jetzt die vom Süden da oben, was wollen die mit unseren Viechern? Dort habe ich zwei, drei Mal irgendwie ein hässiges Mail bekommen, so ein bisschen, lass uns in Ruhe.
Der Eisbär, den du dann hast können drucken, der ist von Norwegen
gewesen. Das ist ein Spitzbergen ist der gewesen. Und das Lustige ist ja, dass es ein kleiner Eisbär ist. Also es ist eher ein kleiner. Und das ist am Anfang habe ich dreimal leer geschluckt und dachte, ja, das ist ein kleiner. Aber inzwischen finde ich es extrem cool, weil es nimmt wieder Fokus weg von dem. Eben, wir reden jetzt fast nur über den Eisbär, es passiert mir noch die ganze Zeit selber, dass wir immer über den Eisbär reden, aber eigentlich hat es ganz viele Viecher drin, die genauso interessant sind, die schlussendlich, finde ich, sogar in der Reihe drin, was geht, ist das viel interessanter, dass es jetzt 12 verschiedene Viecher sind, wo, wenn die so in eine Reihe setzt, die haben nicht zwingend etwas miteinander zu tun. Und ist natürlich Teil von der Erzählung, dass man sagt, oh, man geht die Reisbären holen, man geht so die Spitze von Nahrungskette. Aber dass die Reisbären nachher gar nicht so gross ist, macht eigentlich den Weg auf, um wieder neue Gedanken zu haben. Weil wir stellen uns unter einem Eisbär immer das 3,50 Meter hohe, 400, 500, 700 Kilo schwere Viech vor. Und die normalen Eisbären sind halt 2 Meter lang, 2-3 Meter, also 2,5 Meter lang, je nachdem. Und so 300-400 Kilo. Und der, den ich bekommen habe, das war ein Teenie gewesen. Und das ist ein Teenie-Eisbär und der ist gestorben, wie die meisten in seinem Alter, also die meisten Bären in diesem Alter, die sterben. Also die haben eine Sterblichkeitsrate von über 50%, weil die natürliche Selektion geht darüber eigentlich über Jugendsterblichkeit bei den Eisbären. Das ist das heikelste Alter gewesen. Und vielleicht war der schlechte Jäger gewesen, oder vielleicht hat der Pech gehabt und eine Robbe nicht verwünscht. Auf jeden Fall ist er einfach verhungert. Und das tönt zwar harsch, aber das ist der normalste Tod für einen Eisbär, weil sie haben keine natürliche Finde. Sie haben keine, der natürlichste Finde, den sie haben, sind grosse, dominante Eisbärenmännchen. Also die haben viel Kannibalismus, die essen sich auch gegenseitig. Aber auch die Alten, wenn sie irgendwann nicht mögen, dann verhungern sie einfach, weil sie leben in ihrer Eiswüste und es ist recht harsches Klima, schlussendlich dort oben.
Ja, ich glaube, ich habe den Eisbär angesprochen. Also mein Liebling ist das Kalb. Beim Kalb finde ich unglaublich cool, dass es so eine, es hat so wie eine fast eine polierte, glatte Fläche und dann hat es aber auch die Fellstrukturen. Mhm. Also es hat wie beides. Das ist für mich, jetzt für mich ist das wie sehr anziehend, das Bild. Mhm. Nicht unbedingt der Eisbär, aber ich glaube, ich habe den Eisbär angesprochen, weil der auch zuletzt gekommen ist. Mhm. Und weil du ja jetzt, ist die Arbeit für dich abgeschlossen und jetzt kommt in der Edition Patrick Frey ein Buch raus mit dem Namen Contact. Mhm. Und weil das jetzt dann bald rauskommt, darum habe ich auch wie so als Abschluss, darum habe ich glaube, den Eisbär erwähnt. Und ich freue mich sehr auf das Buch. Und ich wollte auch über dein andere Buch reden. Mhm. Es hat mich wirklich sehr interessant gedünkt. Es ist in der Edition Patrick Frey ein Buch rausgekommen mit dem Namen Platz im Jahr 2013. Und ich weiss gar nicht, sagt man dem eine Monographie oder ein Künstlerbuch? Wie würdest du das nennen?
Es ist ein Künstlerbuch, es ist ein monografisches Künstlerbuch. Also Monographie heisst einfach, es ist von einem Künstler.
Ja.
Wenn ich das richtig...
Nein, aber im Jahr 2013 bist du ja schon sehr lange aktiv gewesen als Künstler. Als Zeichner, wo aber Zeichnung auch in öffentlichen Raum, in die Installation rausgetragen hat, mit verschiedensten Materialien. Und da ist eine grosse Menge von Kunstwerken herum gsi. Und für das Buch haben du und die Editorinnen so Themenblöcke oder Begrifflichkeiten gesammelt und dann die Werke zum Teil auch mit so Überkreuzungen in diesen Begrifflichkeiten eingebettet oder geordnet. Und das sind zum Beispiel Baum oder Berg oder Städte sind solche Begriffe. Und dort hat es dann Zeichnungen und Werke von dir und aber auch gefundenes Material. Das sind Bilder, die du gesammelt hast zu diesen Themen. Entschuldigung. Jedenfalls habe ich mir dann die Frage gestellt, das Buch, ist das für dich eine Art ein Schnitt, wie sagt man dem, ein Scheideweg? Also ist das für, ich stelle mir einfach vor, dort hast du dir wie müssen extrem Gedanken machen, was mache ich überhaupt? Also nicht, dass ich will nicht sagen, hey, der Günz hat bis 2013 einfach vor sich angezeichnet und sich nicht überlegt, was er gemacht hat. Aber ich stelle mir einfach vor, dass das eine Mammutarbeit war und dass du wahrscheinlich nach der Arbeit vom Zusammenstellen von diesem Buch anders auf deine Arbeit geblickt hast? Oder ist das jetzt eine Unterstellung? Vielleicht kann ich die Frage so formulieren, was hat das mit dir gemacht?
Ich bin einfach müde geworden. Und zwar mehr aus Entspannung. Mir war immer klar, dass ich irgendeinen Plan habe im Arbeiten, aber ich konnte den ewig einfach nicht formulieren. Und ich finde, noch heute ist das etwas für mich vom Schwierigen, wenn ich zu formulieren, was wirklich der Plan ist. Was ich aber sicher kann sagen, ist, ich mache es wahnsinnig gern. Es hat so eine Seite, wo ich eigentlich schlussendlich lieber produziere oder einfach viel lieber produziere, als auswählen. Und entsprechend ist das Buch in der Vorbereitung, das ist zustande gekommen mit dass ich den Monographiepreis gewonnen habe vom Kanton Bern damals, dass ich damals so das erste Mal in Kontakt war mit der Edition Patrick Frey, mit Miriam Fischer, die damals noch dort geschafft hat, dass wir gefunden haben, wir wollen ein Buch machen. Dann habe ich den nächsten Preis, also eigentlich zuerst haben wir gefunden, wir wollen ein Buch machen, dann ist der Preis dazugekommen. Und das sind natürlich die beste Voraussetzungen, ein Buch zu schaffen. Und ich habe...
Und darf ich fragen, ist das ein Preis, wo man sich als Künstler dafür bewirbt?
Genau.
Also dann heisst das, du hast schon eine Absicht, das hat es dir nicht reingeschneit, wie es
Nein, das ist nicht vom Himmel
zu der Jungfrau Maria. Das ist, du hast dich beworben um den Preis, weil du Lust gehabt hast, eine Monographie zu machen.
Genau, also Buch ist bis jetzt bei mir immer, es ist schon ein ganz langes Thema. Bis seit die 16 bin zeichne fast täglich in meine Zeichnungsbücher. Das sind weit über 100 Bücher, die eigentlich... Zum Teil bei mir sind, zum Teil sind die in einer Sammlung. Das Buch an sich, das ist etwas, wo ich habe das gerne in der Hand, ich blättere gerne. Schlussendlich habe ich wahnsinnig gerne Bücher in der Hand. Ich habe wahnsinnig gerne Blindband, muss ich sagen. Das ist so leere Bücher, finde ich auch grossartig. Einfach schon nur als Objekt. Und zum Teil habe ich so in meinem Atelier hat so der Blindband vom Hodler-Katalog Resoné und ich finde das super. Einfach nur so als Objekt. Das kannst du nur anlegen und du merkst, das ist irgendwas. Was ist das für ein Blindband? Es hat so eine Ladung in diesen Büchern, die mir total gut gefällt.
Ist das ein Hilfsmittel für Buchproduktion, dass man mal schauen kann, wie, ich kenne das nicht, Blindband, dass man mal schauen kann, was sind das für Dimensionen, wenn man so viele Seiten...
Genau, du lässt eigentlich das Buch machen, so ohne wie es wird aussehen, ohne bedruckten Inhalt. Das ist einfach wie ein unbedruckter Band.
Jawohl.
Du kannst das Papier anschauen, kannst den Umschlag anschauen, kannst es einfach mal in die Finger nehmen.
Ja.
Auch das wieder, das funktioniert über die Berührung. Du kannst das schon layouten und irgendwie ein Beispiel nehmen, aber es macht einfach Sinn. Es macht auch dort wahnsinnig viel Sinn, die Sachen mal in die Finger zu nehmen. Und bei Plots war es dann so, dass es wiederum gegangen ist, wer macht das Buch? Weil ich habe immer gesagt, ich möchte möglichst mal können zusammenbringen, was ich da eigentlich alles gemacht habe. Und habe schlussendlich auch gefunden, ich will jemanden haben, der keine Ahnung hat von meiner Arbeit, wo das Buch wird machen. Und bin auf Crispin Hay gestossen, damals junge Grafikerin, die relativ wenig Bücher gemacht hat bis dann. Sie hat noch Anna Haas, auch junge Grafikerin, sie hat damals zusammengeschafft, sie hat noch sie mit an Bord gehabt. Und ich habe die beiden Frauen nicht gekannt vorher. Und irgendwie hat es wie gut funktioniert, ich habe das Gefühl, wir wirklich einen guten Groove gehabt. Und das Einzige, was ich eigentlich dort gemacht habe, ist, ich habe ihnen das ganze Bildmaterial gegeben. Und habe
aber original, oder hast du es
Nein, fotografiert. Ja. Ich habe relativ gut meine Sachen immer fotografiert gehabt. Ich habe ihnen mein Bildmaterial gegeben und habe ihnen eine Art Bedienung, also eine Bedienung, so eine Spielregel gegeben, die so ein bisschen wie ein Scrabble war. Weil es ist auch dort darum gegangen, gibt man dem Ganzen ein Thema oder tut man das so auf etwas fokussieren? Ich habe gemerkt, das funktioniert. Ich werde wie nicht glücklich damit, wenn ich jetzt muss meine Arbeit auf Blick oder auf Plan und Landschaft oder wenn ich auf so etwas müsste runterbrechen, das stimmt nicht in der Haltung, das stimmt auch nicht in der künstlerischen Haltung, sondern das ist Teil davon, aber das heisst nicht, dass eine Landschaft nur Landschaft soll sein und das ist wie, ich glaube, die Sachen sind vieldeutig, immer und man kann dort schon einschränken, ich finde nicht, dass man alles dass man immer alles kann, in alles hineininterpretieren. Aber die Vieldeutigkeit ist mir schon recht wichtig, die beizubehalten bei den Werken. Und darum war es eine Art wie ein Scrabble gewesen. Sie sagt, es gibt so Arbeitsstränge, wo man kann über verschiedene Jahre rein kann man verfolgen, und die kreuzen sich zum Teil irgendwie weisse Streifen, die auf einmal irgendwie weisse Stoffbänder werden, die auf einmal in goldige Kordeln übergehen. Und da hat es immer wieder Arbeiten, die mehrere Themen in sich vereinigen. Und zum Teil kommen neue Themen wieder auf dem. Und wir haben ja auch eine Ordnung geschaffen, welche Bilder gehören in welche Arbeitsthemen rein. Darum hat es so viele verschiedene Kapitel, was heisst Wolken, was heisst Bänder, Flecken, Druck, Fruchtfliegen, Sonne. Es hat ganz viele so Themen, einfach so wie Stichworte, wie man einen Schlagwortkatalog macht für ein Werk, für etwas. Mhm. Und dann war es mir auch wichtig, weil ich selber halt auch viel als Grafiker geschafft habe, ich wollte, dass ich dort nicht der Grafiker bin, bei diesem Buch, und habe Crispin und Anna in dem Moment dort freie Hand gelassen von der Gestaltung. Also die Gestaltung ist von innen, ja, mit dieser Gestaltung eigentlich nichts zu tun. Vom Konzept her, ich habe es immer nur gut gefunden. Und es ist auch klar, und nachher ist es wie ums Einfüllen gegangen in das Buch hinein. Genau, sie haben dann noch meine Fotosammlung. Irgendwann sind sie auf meine Fotosammlung gekommen, wo ich jetzt immer halt immer irgendwie Bilder habe vom Internet, die mich interessieren. Ich habe auch viel, fotografiere eigentlich relativ viel selber. Und das gehört auch in die Sammlung hinein. Also es ist so eine Mischung von Bildern, die da einfach zusammenkommen. Und die haben sie gesehen und sie haben gefunden, das muss wie noch als Zusatzmaterial auch noch in das Buch hinein. Und
die sind dann mit dem starken Moiré-Effekt,
es hat das Raster,
heben sich die
genau,
ab? Oder
genau, das waren auch juristische Geschichten. Du kannst natürlich nicht einfach alles abdrucken, was du aus dem Internet runterziehst. Mhm. Aber sobald du verfremdest, hast du es übernommen. Mhm. Kannst du sagen, das ist nicht genau das Bild. Mhm. Und es ist wirklich darum gegangen, dort eine starke Verfremdung, oder im Sinne von einem Raster, der Raster war die Verfremdung, mhm, dass wir das drüber getan haben. Und sie haben auch die Seiten aufgefüllt. Sie haben auch das Buchraster aufgefüllt. Und sie haben ein Vetorecht gehabt bei Änderungen. Also, wir haben einfach gesagt, jeder hat einfach mal ein Vetorecht gehabt bei gewissen Seiten. Und wir sind eigentlich durch. Es hat wahnsinnig wenig Änderungen schlussendlich in diesem Buch drin gehabt. Aber es waren hure viele Bilder gewesen. Ich weiss nicht, es sind, glaube ich, etwa 700 Bilder, die da drin sind. Also der Bildbearbeiter hat den grössten Job gehabt, mhm, neben der Grafik in diesem Buch, für das zu machen.
Das ist ein tolles Buch.
Ich habe immer noch Freude, jetzt auch nach 5 Jahren noch. Es war ein komischer Moment gewesen, wo ich kein Werk mehr in meiner Doku hatte, wo in diesem Buch drin ist. Weil vorher merkst du, wie sich die Arbeit von dem weiterentwickelt. Also wenn du fragst, was ist passiert mit mir, Blick auf die Arbeit von meinem Buch, es ist schon eine Zäsur. Und es ist mir aber erst wirklich bewusst worden, als ich ein Doku gemacht habe, wo nichts mehr drin war, wo wir im Plotz abgedruckt haben, wo damals bei mir die aktuelle Arbeit war. Aber mir ist die Zeitlichkeit wie nicht so wichtig. Mir kann es passieren, dass ich etwas 5 Jahre nicht mache und nachher nehme ich die Arbeitsreihe wieder auf und mache wieder irgendein Werk, das dort hineingehört, einfach weil es mich auch gerade interessiert. Also die ganze Tierdruckserie ist auch nur eine Arbeitsreihe in all dem, was ich mache. Weil ich glaube, sie ist, glaube ich, auch ein bisschen Selbstschutz. Ich lasse mich so gerne ablenken, dass es besser ist, irgendwie 5 Arbeitsreihen gleichzeitig am Laufen. Und dann kann ich von einer zur anderen hüpfen, wenn ich bei einer nicht weiterkomme.
Eine Arbeit, die mir sehr, sehr gut gefallen hat, ist wo du in der Stadt Chur, in der Stadtbus, als Passagier mitgefahren bist, dir einen Platz am Fenster genommen hast und mit Glasfarbe gezeichnet hast auf die Fenster. Eine Aktion. Und die Bilder sind dann geblieben, glaube ich, einfach bis sie wahrscheinlich mit der Zeit von der Reinigung.
Ja. Das hat man dann mal, also es war klar definiert, bis wann es ist, und dann haben sie es wirklich weg. Sie sind mit der Rasierklinge dahinter vom Reinigungsteam.
Ja. Und dort nimmt es mich Wunder, vielleicht magst du einfach mal ein bisschen erzählen davon, wie das zustande gekommen ist. Es ist ja nicht das erste Mal, dass du Glas malst und es ist auch nicht das erste Mal, dass du im öffentlichen Raum malst oder zeichnest, Entschuldigung.
Ja, es ist lustig, es ist eine Arbeit, die habe ich 2009. Also ich muss sagen, wenn mein älterer Sohn, wenn der in die Ferien gefahren ist zu den Grosseltern und man abgeholt hat im Zug oder so, manchmal habe ich mir das Zugfenster noch von außen her, habe ich mir ein Sünneli angezeichnet, für das er dann mit dem kann von Zürich auf Bern fahren mit meinen Eltern. Und das ist so, ich habe es schon immer super gefunden, wenn im Winter, wenn du im Bus hockst und es ist feucht, Scheiben schlagen an, dass man können reinzeichnen mit dem Finger. So Sachen, die total nachliegen oder wo etwas total nahe ist. Und nachher fährt man ja mit diesen Zeichnungen durch die Landschaft durch. Oder durch die Landschaft, die Zeichnung fährt mit einem durch ganz unterschiedliche Gegenden durch. Und das ist wie so die Grundlage gewesen, wo mich 2009 der Luciano Fasciati damals gefragt hat, ein Projekt zu machen für die 100 Jahre Bernina, also 100 Jahre Bernina-Strecke, 4 von der Rätischen Bahn. Und das ist eigentlich mein Projekt gewesen, dass ich in diese Bahn reingegangen, und aufs Fenster gegangen zeichnen. Und es hat ein bisschen Aufruhr gegeben, aber
es also ist die Bernina-Bahn hat das dann nicht wollen? Oder wer hat das abbremst, so kurz vor der Durchführung?
Ja, es geht jetzt ein bisschen weit ins Detail. Mhm. Man hat es nicht gemacht, das hat relativ viel, unangenehm gewesen, das Ganze, aber es ist nicht umgesetzt worden. Und auch wieder der Luciano ist dann ein paar Jahre später, jetzt eben für letztes Jahr, ist er gekommen, hat es wie im Kopf gebaut, hat gesagt, komm, das machen wir mit dem Bus von Chur. Also die Busbetreiber von Chur waren dabei gewesen und haben zu meinem Erstaunen, haben es total gut gefunden, haben sie dabei gewesen. Schön. Ich hatte natürlich Angst gehabt, dass die Angst haben vor Vandalismus.
Ja.
Weil so tatsächlich das Thema war, aber es ist wiederum gegangen, es muss wirklich erkennbar sein als etwas, dass es nicht
irgendwie im Bus vertragen.
Andererseits
es ist wie die Theorie von der zerbrochenen Scheibe in einem Quartier, dass wenn einmal eine Scheibe kaputt ist, wird nachher das Quartier zerstört.
Ja, aber die Leute haben doch immer das Zeug voll geschmiert. Mm. Also das ist ja wie als ich das erste Mal in Pompeji war, hatte ich so Freude an diesen Kritzeleien an der Wand. Oder ich habe Freude, wenn ich so Kritzeleien sehe in Höhlenmalereien. Wenn du merkst, es war irgendetwas im Üben oder einer hat es nicht ganz, weißt, es ist nicht darum gegangen, etwas Repräsentatives zu machen, sondern hast irgendwie probiert, den Pinsel so ein bisschen, hast irgendetwas müssen machen oder hast irgendeine Spur hinterlassen. Und das ist ja zum Teil bei so Schmierereien, wusst zum Teil Spur hinterlassen, aber zum Teil hinterlässt einfach irgendein Geschmier oder so. Und
aber wie muss man denn sich das vorstellen, wenn du aus einem fahrenden Bus den Blick gegen aussen zeichnest? Das tut sich ja mega schnell verändern.
Ja, natürlich. Hast du
musst recht weit weg schauen, oder? Dass du ein Zeit lang einigermaßen einen ähnlichen Blick hast.
Du musst ein Auge zutun. Mhm. Sonst wirst du total sehkrank. Mhm. Also sonst hast du ein Fokussierungsproblem. Das ist wie so, wenn du Gegenstand zeichnen und Distanzen messen, musst du auch den Bleistift ausstrecken und ein Auge zutun. Das geht nicht. Rein physisch kannst du das nicht machen. Zum Teil geht es natürlich nicht und zum Teil ist man sowieso immer zu langsam. Oder je weiter weg etwas ist, umso länger bleibt es quasi im Fokus. Aber schon nur deine Kopfbewegung macht natürlich riesen Gümp.
Und dann noch so, halt, halt.
Ja, und der Busfahrer oder zum Teil noch schnell fahren. Ja, das Schöne daran ist, es tönt total logisch. Ihr könnt sagen, schaut, ich sitze im Bus rein und ich tue die Landschaft, während man mit dem Bus durch Chur fahren, tue ich Chur auf das Fenster quasi abzeichnen durch eine Pause.
Genau, wir haben ja vorher über das Pitchen geredet. Also genau. Das war eine super Idee zum Pitchen gewesen.
Genau, es klingt total logisch, es stellt sich aber alle etwas Angst drunter vor. Und ich habe gewusst, weil ich es dort schon mal getestet hatte mit der RHB, habe ich gewusst, es muss ganz minimale Zeichnungen geben, die ganz schnell sind, weil es hat auch wenn ich etwas probiere zu zeichnen, dann müsste ich eigentlich Striche machen, oder? Das Zeug fährt ja die ganze Zeit davon, solange es bewegt.
Du, und hat es denn in den Bus einen Aushang gehabt? Oder haben die Passagiere, die wissen ja dann nicht, dass du das mit einer Bewilligung machst? Oder wissen sie es?
Die Buschauffeure haben es immer gewusst, dass sie es machen. Also sie sind immer vorne eingestiegen, mhm, haben mich beim Buschauffeur vorgestellt. Mhm. Die haben aber vorher von Direktion instruiert worden, dass das wird passieren an diesen und diesen Daten. Und das kann sein, dass ich in ihren Bus reinkomme. Mhm. Und nachher haben wir dann müssen noch Kleber zusätzlich machen, wo man irgendwo im Bus platziert hat, dass das ein Werk ist, oder dass ich da am Arbeiten bin. Aber es ist auch... Esther ist mitgekommen, die das fotografiert hat, die die ganze Arbeit fotografiert hat.
Esther?
Mathis. Es
sind unglaublich tolle Fotos.
Die Fotos sind super. Mhm. Also sie hat super Arbeit gemacht dort.
Ja, das gibt sofort ein bisschen Glaubwürdigkeit, oder? Wenn man mit einer Fotografin wenn man begleitet.
Ja, es ist noch abgefahren. Ich meine, die Arbeit hat wieder Ebenen rein gehabt. Es hat einerseits den Moment gehabt, wo ich es gemacht habe, also quasi das Performative. Ich bin am Machen dort, die Farbe ist noch weich, sie ist am Fenster, es hat eine Fotografin, die fotografiert, was ich mache. Ich glaube, etwas vom ersten Mal war, dass ich auf einmal mehr so ein bisschen im Zentrum war, dass ich überhaupt als Person auf meinem Werk vorkomme. Also mein Gesicht, das ist bis jetzt nicht mehr gedacht, das spielt keine Ruggel in diesen Arbeiten. Dort hat es tatsächlich etwas damit zu tun, also in der Fotografie. Aber eben, die Arbeit hat performativ funktioniert, sie hat aber auch nachher funktioniert, wenn ich nicht rum war. Also die Leute, die einfach eingestiegen sind, ohne, was auf dem eigenen Kreisli vor dem Fenster gehabt und womit das Kreisli ist mit ihnen, oder dass die Formen, die Zeichnungen sind mit ihnen ein Stückchen weit gefahren. Und nachher hat's die Fotografie gegeben, oder die Publikation, die dazugekommen ist, wo wie nochmal die dritte Ebene gegeben, nämlich, wo du auf einmal siehst, die Zeichnung auf ganz vielen verschiedenen Hintergründen. Das ist wie so die dritte Ebene gewesen. Und Esther, die rum war, hat natürlich ganz viel, einerseits Aufmerksamkeit generiert, aber andererseits hat sie auch viel viel auch Fragen. Die Leute haben jetzt eher zuerst mal mit ihr geredet, bevor sie mit mir geredet haben. Und das ist noch gute Dynamik gewesen. Es hat mich ein bisschen geschützt, dass ich mich konzentrieren konnte. Ich musste mich doch extrem konzentrieren. Und jetzt zum Teil ist es so nicht ganz angenehm, in so einem Bus innen zu arbeiten, wo die Leute nicht nur freundlich sind. Sie sind recht angefindet worden, immer wieder. Es ist schon lustig, was passiert. Das ist wie auch, wenn du eine Zeichnung machst, oder wenn ich eine Zeichnung mache, meistens, wenn ich sie gemacht habe, dann schaue ich sie so dermassen anders an, wie wenn ich sie eine Woche später schaue, es nochmal an. Und es ist eine ganz andere Distanz dazu. Und ich musste die Zeichnung immer müssen lassen. Also ich bin immer irgendwo auf die Fenster zeichnen. Und dann sind wir zu diesem Bus raus. Und es ist immer so frisch geblieben, das Ganze.
Ich wollte dich fragen, was du für einen Bezug hast zu Graubünden. Weil du stellst immer wieder aus an verschiedenen Orten im Kanton Graubünden. Und es gibt auch mehrere Arbeiten, die in Graubünden entstanden sind. Wie kommt es?
Familiär ist meine Mutter in Davos aufgewachsen. Meine Grosseltern waren in Davos. Als Flüchtling im Zweiten Weltkrieg in Davos gelandet. Eigentlich dank der Tuberkulose. Wenn die beiden nicht TB gehabt hätten, wäre ich jetzt nicht da, muss ich so sagen. Und irgendwie hat sich aber auch über Freundschaften, speziell auch mit dem Luciano Fasciati, dort viel gemacht gehabt. Oder Freundschaften, das ist wirklich so eine Arbeitsfreundschaft, die sich auch ergeben hat. Ich bin auch eingeladen gewesen in Bergell 2008, damals Patricia Guggenheim, Angelika Affentranger haben eine Ausstellung im öffentlichen Raum in Bergell gemacht. Und ich glaube, was für mich ganz wichtig ist gewesen im Schaffen, ist seit zwei Arbeitsaufenthalten, 2001, 2002, im Haus von Christoph Rösch in Sent. Das ist der Christoph Neiers Aufbau gehabt. Das Kulturzentrum in Schkuol. Und er hat selber ein Haus in Sent. Und ich bin dort, wo er dort am Umbauen war, bin ich zweimal im Monat dort gewesen. Und das ist etwas vom ersten Mal gewesen in meinem Leben, wo ich mir überhaupt Zeit habe genommen, zu zeichnen. Und zwar viel und jeden Tag und hemmungslos, wirklich wahnsinnig viel geschafft, die beiden Monate dort. Und das war ganz wichtig, weil dort habe ich mich auf eine Art wie angefangen, selber ernst zu nehmen, mit was ich mache überhaupt in der Zeichnung. Und das ist ganz eng verbunden mit dem auf Berge schauen. Das war ein November im Unterengadin. 2001, ja, der November 2001 oder November 2002 bin ich dort in Zen gehockt und habe immer auf die Lijana-Gruppe, auf die drei Berge rübergeschaut. Und die sind immer so leicht eingeschneit. Und zum Zeichnen ist das natürlich grossartig, wenn du so Landschaft kannst abzeichnen und so Strukturen, so zugepuderte Strukturen. Ich habe mir dort, ja, es war wirklich, es war extrem intensiv für mich dort, die Zeit. Ich bin wirklich hängen geblieben, auch wieder in dem Graubünden. Lustigerweise nie in Davos. Davos bin ich nie wirklich hängen geblieben. Obwohl das der Ort ist, wo ich im Graubünden wahrscheinlich so von Kindheit her am besten kenne. Ich bin 40 Jahre, jedes Jahr immer wieder in Davos gewesen. Und meine Grosseltern sind dort begraben. Und, aber von den Orten, wo ich schlussendlich häufig besucht habe, ist schon eher das Bergell und das Unterengadin gewesen, wo ich jetzt seit gut 20 Jahren immer wieder gegangen.
Genau, so weit weg von Davos.
Ja, auf der anderen Seite, ja. Von den Bergen, genau. Genau, und es hat sich wie so ein bisschen ergeben, jetzt gibt es ein paar Regionen, weißt, es ist noch so lustig, es gibt so eine Achse. Ich meine, wir sind als Kind, wir sind nie ins Berner Oberland, wir sind immer auf Davos zu meinen Grosseltern. Und das ist lustigerweise, wenn ich jetzt die Schweiz anschaue, dann ist das auch so ein bisschen die Achse, wo ich arbeite nach wie vor. Es ist zu Bern, meine Freunde, ich habe viele noch Freunde in Bern, meine Eltern sind noch in Bern, mein Bruder ist in Bern. Ich habe Heimatort ist im Kanton Aargau. Und ich habe lustigerweise, dort hat sich wie über den Heimatort, über die Kulturförderung vom Kanton Aargau, hat sich wie auch eine Beziehung entwickelt, die jetzt auch schon ja, fast jedes zweite Jahr irgendwo im Kanton Aargau ausgestellt. Also häufig ist wirklich recht viel gemacht dort. Das hat sich wie so ergeben, in Zürich wohne ich jetzt seit 18 Jahren. Und nachher das Graubünden ist, das ist wie so eine Achse, die sich für mich so der Schweiz zieht, jetzt geografisch, wo ich so Orte und Räume, wo ich tätig bin.
So, da bin ich nochmal, Garupalla, Alles Blau, Episode Nummer 10 mit Michael Günzburger, neigt sich langsam am Ende zu. Wir haben während dem Gespräch über Projekte geredet, die einfach zu pitchen sind. Wir haben aber auch über eins geredet, wo sehr schwierig zu pitchen ist und wo eben auch schwierig zu vermitteln ist mit Wort. Und aus diesem Grund habe ich mich entschieden, diesen Blog rauszuschneiden. Ich möchte es aber trotzdem erwähnen. Es geht nämlich um ein Forschungsprojekt, wo der Günz zusammen mit dem IFGAR, mit dem Institute for Contemporary Art and Research von der ZHDK und einem kleinen Team beim Schweizerischen Nationalfonds eingereicht hat, wo zum Thema genau das Machen hat, das Herausfinden beim Machen und wie kann man künstlerisch-technische Prozesse im Druck dokumentieren. Ende März kommen Sie Bescheid über, ob Sie das Forschungsprojekt können realisieren können. Und ich drücke Ihnen ganz fest den Daumen, dass das auch durchkommt. Okay, und jetzt bin ich draussen. Garopalla, Alles Blau Podcast, abonniert euch, schreibt mir eure Rückmeldungen, Anregungen, Kritik. Wen möchtet ihr hören, reden in diesem Podcast? Bis zum nächsten Mal. Schönen Winter. Ciao zusammen.